Mein Wunsch ist, ich will da wieder zurück in die Leichtigkeit. Ich habe das alles verstanden. Ich bin ein großer Denker und Analysemensch. Ich kann das auch identifizieren, durchaus auch schon mal in der Situation identifizieren. Aber so wie du immer sagst, ertappen und umschalten, kann ich nicht.
Hallo, herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Und dieses Mal ist die Jessica bei mir. Ja, sie ist in einer glücklichen Beziehung, hat zwei Kinder, eigentlich alles tippitoppi, aber sie bringt das Thema Freundschaften mit. Denn in Freundschaften mit anderen Freundinnen verspürt sie oft große Unsicherheit. Das heißt, sie verliert schnell an Augenhöhe und dann fängt sie an, sich anzustrengen und in irgendeiner Art und Weise zu performen, weil sie meint, im tiefsten Inneren, so wie ich bin, genüge ich eigentlich nicht. Und da werden wir mal genauer hinschauen. Hallo, liebe Jessica. Schön, dass du den Weg hier nach Trier gefunden hast. Und jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, welches Thema dir diese Mühe wert war, hierher zu kommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch unheimlich, heute hier sein zu können. Und den Weg habe ich auch gerne auf mich genommen. Ja, das Thema, mit dem ich heute hier bin, ist im weitesten Sinne Freundschaften, soziale Beziehungen. Also keine partnerschaftlichen Beziehungen, sondern im Freundeskreis. Ich habe gute Freunde und Freundinnen, bin sozial gut eingebunden und auch grundsätzlich ein sehr offener und kommunikativer Mensch. Ich glaube, dass man von außen gar nicht wahrnimmt, dass ich trotz allem immer wieder unter Minderwertigkeitsgedanken und Gefühlen leide. Und das kommt vor allem dann zum Tragen, wenn mir eine Person sehr wichtig ist. Oder ich eine Person vielleicht auch ein Stück weit bewundere, beziehungsweise ihre Anerkennung mir sehr wichtig ist. Und dann empfinde ich oft als Folge Verlustangst oder auch ja, eine moderate Form von Eifersucht und Scham kommt auch oft durch.
Ja, ja. Wenn dir eine Person wichtig ist oder du die Anerkennung wünschst, da höre ich so raus, dass du da irgendwie einfach so an Augenhöhe verlierst. Also, dass du dich dann etwas unter der anderen Person stehend empfindest. Ist das richtig?
Absolut. Also, ich habe mich ja durchaus schon auch selber reflektiert und ich merke dann selbst, dass ich so eine gewisse Ebenbürtigkeit irgendwie verliere. Mhm. Ganz konkret auch so in der Kommunikationssituation. Also, ich kann durchaus so von außen betrachtet, reflektiert denken. Wir führen schon eine gesunde Beziehung, aber gerade so im Miteinander dann konkret werde ich dann oft auch nervös, fühle mich irgendwie unter Druck und habe dann auch sehr hohe Ansprüche an mein eigenes Verhalten.
Es wird ja mit anderen Worten formuliert bedeuten, du erwartest eigentlich eher, dass du abgelehnt wirst, dass das eher deine Standarderwartung in solchen Situationen ist.
Ja, ich glaube, dass das der Hintergrund ist, ganz genau. Und um das praktisch zu vermeiden oder um dem irgendwie zu entgehen, versuche ich dann letztlich alles dafür zu tun, dass das nicht passiert, ne? Und auch gar nicht erst das Gefühl zu bekommen. Also weiß gar nicht, ob es so viele Situationen in meinem Leben gegeben hat, wo ich so eine ganz krasse Ablehnung erfahren habe. Aber zum einen habe ich Angst davor, dass es passiert und zum anderen lese ich natürlich auch in Reaktionen der anderen auf mein Verhalten, also ich bewerte das dann schnell auch irgendwie über oder beziehe das auf mich, lese darin dann irgendwie eine Form von Ablehnung, die wahrscheinlich gar nicht so gedacht oder gemeint ist.
Das heißt, du tust da nicht viel dafür, dass ein mögliches Gefühl von Beschämung, abgelehnt werden und so weiter gar nicht erst aufkommt, indem du dich eigentlich bestmöglichst versuchst, der anderen Person so ein bisschen anzupassen beziehungsweise irgendwelche vermeintlichen Erwartungen zu erfüllen. Ist das richtig?
Genau. Und das Skurrile daran ist auch eigentlich, dass ich so, wenn ich diese Nervosität oder diesen Druck nicht verspüre und mit Menschen umgehe, die mir jetzt nicht so besonders wichtig sind oder deren Anerkennung ich nicht suche, gehe ich mit denen mit einer völlig anderen Leichtigkeit um. Und eigentlich ist mein Anspruch an mich selbst, einfach nur so zu sein, wie ich sein kann, wenn ich nicht verkopft bin. Ja, und weiß eigentlich, dass ich eine kommunikative, gesellige, durchaus für den anderen einen Mehrwert generierende Person bin oder sein kann. Aber durch diesen Druck, den ich dann in diesen konkreten Konstellationen mir selber aufbaue, verliere ich dann tatsächlich mich selbst an der Stelle.
Du performst eigentlich besser in den anderen Situationen.
Absolut.
Und da, wo du so das Gefühl hast, jetzt muss ich gut performen, um hier irgendwie anerkannt zu werden, da verkrampfst du dich mehr und bleibst eigentlich unter deinem Level.
Absolut. Und das ärgert mich natürlich dann unfassbar.
Ja, ne? Klar.
Und macht die Sache nicht besser.
Ja, logisch. Ich meine, der Fehler in dem ganzen System ist natürlich, liegt ja auf der Hand, den hast du ja auch selbst schon erkannt, dieses Gefühl zu haben, du müsstest überhaupt performen und kannst nicht einfach du selbst sein. Aber dem liegt ja eine Annahme zugrunde, die in dir wohl eingebettet ist, dass du so, wie du bist, eben nicht genügst. Also, dass du eben liefern musst, um anerkannt zu werden. Und diese Überzeugung, die kommt ja sicherlich nicht aus deinen erwachsenen Erfahrungen in Sozialkontakten, sondern die muss ja eigentlich was mit deiner Kindheit und früher zu tun haben, also mit deinem innersten Schattenkind sozusagen, dass das Gefühl hat, so wie ich bin, genüge ich nicht.
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich beides ist. Also zum einen absolut, ich habe das durchaus auch selber in der Kindheit schon verankert. Ich bin eigentlich so, bis ich 10 gewesen bin, sehr ein sehr präsentes Kind, offen, sehr selbstbewusst, wahrscheinlich schon ein Stück weit dominant auch irgendwie gewesen. Und dann so an der weiterführenden Schule habe ich dann im sozialen Bereich Probleme bekommen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ich hatte unheimlich Probleme mit Neurodermitis. Also ich hatte starke Hautprobleme, war immer die Kleinste, kam nicht in die Pubertät und war auch noch gut in der Schule. Also es war so ein Cocktail, der, heute würde man da sicherlich irgendwie Unterstützung bekommen von Lehrerseite oder so. Aber damals war das so ein Cocktail, der ein bisschen schwierig war. Und dadurch bin ich sehr, sehr schnell dann so ab Klasse 6, 7 in so eine Außenseiterrolle reingeraten und bin da letztlich auch drin verhaftet geblieben, bis ich dann die Oberstufe begonnen habe. Dann hat sich das ja durchaus, weil ich mich selbst mit mir beschäftigt habe, irgendwie wieder geregelt. Aber das sind schon Jahre gewesen, die waren sehr, sehr, sehr hart und haben mich sehr geprägt. Also ich glaube, so diese Grundskepsis mir selbst gegenüber, die ist bestimmt aus der Zeit gekommen.
Also würdest du sagen, es hat gar nichts mit deinem Elternhaus zu tun, sondern eigentlich nur mit diesen Erfahrungen als Schülerin?
Ja, ich glaube, dass ich dann während dieser Zeit als Schülerin auch nicht die Unterstützung meiner Eltern bekommen hätte, die sie mir vielleicht hätten leisten müssen. Also, dass sie mir praktisch trotzdem das Gefühl gegeben haben oder hätten sollen, dass ich super bin trotzdem oder gut bin, wie ich bin, sondern die sind da, glaube ich, auch ein Stück weit hilflos gewesen. Und haben dann eher versucht, moderat an mir rumzudoktern, so nenne ich es vielleicht mal, indem ich dann irgendwie schon Sätze auch hören musste, wie du redest zu viel, du redest zu laut. Und ich glaube, da hätte man vielleicht auch das soziale Umfeld mal wechseln müssen.
Okay, das heißt, indirekt haben sie eigentlich dein Gefühl von damals, ich bin falsch, verstärkt.
Ja.
Weil sie ja sagten, also guck mal hier, mach diesmal anders, mach jedes Mal anders. Das heißt ja, indirekt ist ja die Botschaft auch darin eingewickelt, so wie du bist, kommst du nicht gut an oder du musst was anders machen, um gut anzukommen.
Ja, genau, das kann man schon so sagen. Und sie haben mich letztlich auch in der Situation drin gelassen. Also ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, will da jetzt gar nicht große Vorwürfe formulieren, aber sie hätten mich da, glaube ich, schon... Ich habe mich das erleiden lassen irgendwo ein Stück weit und nicht die Metaebene oder Perspektive gehabt zu erkennen, okay, hier ist was festgefahren und sie muss da vielleicht raus, sondern haben mich zumindest nicht versucht zu stärken in dem, wer ich bin. Mein Elternhaus war ja letztlich so eine Art Fluchtort aus der Schule heraus, wo ich keinen Sozialstress hatte. Ich habe habe mich auch in meinem Elternhaus sehr wohl gefühlt, habe aber letztlich zu Hause dann auch alles dafür getan, um linientreu meinen Eltern es recht zu machen, in Anführungsstrichen, weil ich natürlich nicht da auch noch
scheitern wollte.
Ja, ganz genau. Ne? Also irgendwo ausbrechen in der Pubertät oder so, das ging nicht. Ne? Das habe ich nicht geschafft. Und ich glaube, das war eine Kombination aus beiden, die schwierig war.
Okay. Das heißt, so richtig sicher hast du dich trotz allem auch nicht bei deinen Eltern gefühlt?
Ja, zumindest nur dann, wenn ich die Bedürfnisse erfüllt habe, die man an mich herangetragen hat. Ja, also eine eigene Meinung zu entwickeln oder auf die Barrikaden zu gehen oder so, da wurde mir schon sehr stark signalisiert, dass man das nicht tut. Und das Risiko einzugehen, das zu tun, das konnte ich mir nicht leisten, weil ich einfach in der Schule ja schon absolut keinen Background hatte.
Ja, das verstehe ich. Aber jetzt leuchtet für mich doch durch, dass es doch ein bisschen mehr ist als die Schulzeit, sondern dass deine Eltern schon auch sich irgendwie so verhalten haben, dass du schon früher das Gefühl hattest, ich muss eure Erwartungen erfüllen.
Absolut. Ja.
Okay, und das auch mal unabhängig von der Schule.
Absolut. Ja, okay. Das war so.
Also das war schon früher in deinem Elternhaus angelegt. Und dann kam die Schule noch verstärkend hinzu.
Genau.
Also ist das schon ein Lebensgrundgefühl, wenn ich will, dass du mich magst, muss ich deine Erwartungen erfüllen.
Absolut. Ich glaube, dass so das, was heute noch so zum Tragen kommt mit Freundinnen, wovon ich jetzt schon angefangen habe zu sprechen, das sind schon so, da habe ich auch Erinnerungen noch an Schulzeit, wirklich so, ja, traumatische klingt jetzt so ein bisschen überspitzt, aber das sind schon Erlebnisse mit Freundinnen oder waren ja keine Freundinnen, aber mit anderen Schülerinnen, die das so mit ausgelöst haben. Ich glaube, wenn meine Eltern parallel dazu mich anders unterstützt hätten, dann wäre das vielleicht nicht so einschneidend geworden, wie es letztlich geworden ist.
Ja, ja. Okay, und welche gefühlten Erinnerungen hast du so an diese Zeit? Also wenn ich mich so in dich hineinversetze, stelle ich mir das eigentlich ganz schön schrecklich vor. Ich stelle mir das wahnsinnig einsam vor, traurig, beschämend, alles Mögliche. Angst, ist irgendwie fast jedes schlechte Gefühl dabei. Wie ist das so in dir abgelegt, diese Zeit innerlich? Wie ist das präsentiert?
Ja, also Einsamkeit ist auf jeden Fall ein Gefühl, was tief sitzt immer noch, woran ich mich gut erinnern kann. Ich habe viel alleine gestanden auf dem Schulhof oder so im Klassenverbund und habe dann praktisch wahrgenommen, wie ja meine Mitschülerinnen ihre Jugend leben und ich habe die einfach nicht gelebt. Und es hat mich schon oft sehr traurig gemacht. Ich habe auch, und daran erinnere ich mich schon, eine ganze Weile immer noch denken können, das kann doch nicht sein, wir sind doch hier mit 25 Kindern in einer Klasse. Warum bin denn nur ich oder vielleicht noch eine weitere in dieser Rolle? Die können doch nicht alle 23 in Ordnung sein, nur ich bin falsch. Da habe ich schon noch eine ganze Weile einen guten Glauben an mich gehabt, aber irgendwann ist der verloren gegangen. Also irgendwann habe ich schon, glaube ich, begonnen, in mir selber den Fehler zu sehen, weil ich irgendwie vielleicht auch gedacht habe, 23 können sich ja nicht irren.
Und wo du in dir den Fehler gesehen hast oder begonnen hast, den zu sehen, was hast du dann getan, um diesen Fehler zu beheben?
Ich habe mich also von einem Mädchen, die ja sehr offen, lebhaft, ja fast schon dominant war, sehr zurückgezogen, sehr still verhalten, bloß nicht auffallen. Irgendwo alleine zu stehen, hat mich unfassbar beschämt. Ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie Zeit auf der Toilette verbracht habe, um mich dieser Situation nicht aussetzen zu müssen. Hab dann sicherlich auch immer wieder so verzweifelte Versuche gemacht, in Kontakt zu kommen. Aber das ist dann eben auch oft mit Ablehnung verbunden gewesen. Ich erinnere mich dann an eine Situation, da hatte ich dann eine Freundin aus der Parallelklasse und ich glaube, da habe ich dann, also ja, vielleicht ein Stück weit auch geklammert. Das war so ein, zwei Jahre eine gute Zeit und dann hat die sich aber praktisch von mir gelöst und ich glaube, ich wurde ihr zu viel und das sind schon auch noch so Gedanken, die immer noch ganz präsent sind, also so Glaubenssätze, ich störe, ich bin zu viel, mit mir stimmt was nicht, also ich tue mich unheimlich, auch heute noch unheimlich schwer damit, so richtig mal, ich kann gut Grenzen setzen, eigentlich schon, aber ich tue mich gerade in Freundschaften immer noch schwer damit, so meine Gefühle zu zeigen und meine Bedürfnisse wirklich zu formulieren, weil ich es ganz furchtbar finde, wenn ich eine Grenze von jemand anderem irgendwie überschreite oder der oder die besser vielleicht gar keine Zeit hat oder keine Lust hat, sich mit mir zu treffen oder zu telefonieren. Und das ist auch heute noch ganz ausgeprägt. Und ich würde schon sagen, das hat auch was mit dieser Sache zu tun, die ich da gerade erwähnt habe.
Ja, im Grunde genommen sieht man hier mal wieder wunderbar, wie das Schattenkind eigentlich funktioniert. Und dazu habe ich ja auch eine ganze Übung entwickelt, wo man das mal so aufmalen kann. Und in diesem Gespräch sehe ich Jessicas Schattenkind bildlich vor mir, wie gewisse Bedingungen äußere, nämlich die Schulzeit, aber auch ihre Eltern dazu geführt haben, dass sie im tiefsten inneren Glaubenssätze entwickelt hat, wie ich genüge nicht, wie ich bin irgendwie der Fehler, ich falle zur Last und so weiter. Und wie sich daraus Schutzstrategien ergeben, damit man möglichst diese Glaubenssätze nicht fühlt, denn letztlich geht es ja um das Gefühl, also um Gefühle von Beschämung, von Angst auch, Versagensangst, von Trauer und was alles so dazugehört, wenn man sich abgelehnt fühlt. Und ihre Schutzstrategien sind eben vor allem, dass sie sich ganz besonders dolle anpasst und sich anstrengt und versucht, möglichst alle Erwartungen im Äußeren zu erfüllen oder eben, wenn sie das Gefühl hat, ich kann sie sowieso nicht erfüllen, sich zurückzuziehen und sich zu verkriechen.
Ich neige dann auch dazu, mich praktisch in den Kopf des Gegenüber zu versetzen, um dann schon mal zu antizipieren, wie kommt das denn an oder wie ist denn wohl die Reaktion darauf, wie findet sie das? Ich habe schon so zuletzt, bin ich immer mal mutiger geworden, darüber hinwegzusehen und bei mir zu bleiben. Kognitiv habe ich das auch, glaube ich, schon gut erkannt. Auf der Gefühlsebene bin ich noch nicht so weit.
Mhm. Auf der Gefühlsebene bist du eigentlich immer noch in ständiger Alarmbereitschaft.
Absolut. Das mit der Alarmbereitschaft ist, glaube ich, eine super Beschreibung. Ich beobachte mich ja die ganze Zeit, mein Gegenüber die ganze Zeit. Das heißt, es ist ja einfach unfassbar anstrengend.
Total. Aber das ist ja, weil du einfach die Grundangst hast, ne? Und bei Angst braucht man Kontrolle. Das heißt, du kontrollierst, wie es eben nur geht. Du kontrollierst dich in deinem Verhalten und du kontrollierst dein Gegenüber durch Beobachtung und indem du versuchst, in seinen Kopf oder ihren Kopf hineinzusteigen.
Genau.
Ne? Also, ja. Das heißt, was dir fehlt, ist Vertrauen. Komplett.
Absolut.
Aber was heißt komplett? Zumindest in diesem Zusammenhang.
Genau, ich glaube, dass ich dann, ich sagte ja vorhin schon, dass es zum einen, glaube ich, aus der Kindheit diese Grundproblematik besteht. Ich glaube, ich bin dann nochmal so in meinem Grundvertrauen erschüttert worden. Ich habe eine ganz enge Freundin, die habe ich schon bestimmt 15 Jahre. Und eine von 2 bis 3 engen Freundinnen, die ich eine ganze Weile hatte oder auch immer noch habe. Wir kennen uns wirklich lang und gut, haben viel Freude und Leid miteinander geteilt.
Die wissen auch von deinen Ängsten?
Bedingt.
Ne? Ja. Also auch da, selbst bei engsten Freundinnen, traust du dich nicht wirklich offen zu sein.
Genau, und weil ich letztlich auch da das Gefühl habe, wenn ich mich so nackig mache, dass ich formuliere, dass ich Angst habe, sie zu verlieren oder Angst habe, ihr zu viel zu sein oder nervös bin, ne, das gestehe ich mir selber ja gar nicht zu, dann habe ich die Angst, dass ich dann letztlich keinen Mehrwert für sie biete, ne, insofern als dass ich doch auch für sie stark sein möchte, da sein möchte oder sie vielleicht einen Anspruch an ihre Freundin hat, die ich dann in dem Fall nicht erfüllen kann. Und
das zeigt, wie tief du durchdrungen bist von so einem Leistungsgedanken, der mit Sicherheit eben auch was mit den Eltern zu tun hat. Weil das ist ja richtig tief in deinen Formulierungen. Ich muss stark sein, ich muss abliefern. So Gedanken würde ich jetzt gar nicht kommen. Ne? Aber und dann ist es ja umso bemerkenswerter, dass du hier in den Podcast gehst und es jetzt der ganzen Welt erzählst.
Ja, was habe ich zu verlieren? Ne? Also ich sagte ja bereits, ich bin da schon auch ein bisschen mutiger geworden und heute Morgen kam mir der Gedanke, ob ich nicht, je nachdem wie das hier heute so läuft, ihr, wenn der dann mal irgendwann rauskommt, den Link schicke und ihr genau diesen Podcast zur Verfügung stelle, ne? Um ja mich ein bisschen verwundbarer zu zeigen.
Ja, darum geht es ja letztlich immer um diese Verwundbarkeit, die du natürlich mit allen möglichen Maßnahmen versuchst zu beschützen. Und der springende Punkt ist, dass du wahnsinnig stark identifiziert bist mit dem, was du früher erlebt hast. Ja, also letztlich ist es ja so, dass du ja selber glaubst, du wärst ein Fehler. Lass mal die anderen alle weg. Denn letztlich projizieren wir doch immer unser Selbstbild in die Köpfe der anderen. Mhm. Also, dass du dein Selbstbild, ich bin der Fehler, ich falle zur Last, was gehört noch so dazu? Ergänze es mal ein bisschen.
Ich genüge nicht, ich störe, mhm. ich werde nicht gesehen.
Ja.
In Gruppenkonstellationen wird das ganz massiv deutlich.
Ja.
So. Ich muss mich anstrengen, ich muss perfekt sein.
Das sind ja alles so, ist ja ein Bündel von tiefen Glaubenssätzen, die aber auch einen großen Teil deines Selbstbildes mitbestimmen. Und das projizierst du in die Köpfe der anderen und holst es dir von dort sozusagen wieder zurück und handelst dann entsprechend, dass du eben doch genügst und indem du eben alle Erwartungen erfüllst. Und das Epizentrum von all dem ist ja, dass du dich nicht schlecht fühlen willst.
Ja.
Na, also du willst deine Angst aus dem Weg gehen, du möchtest deinen Schamgefühlen aus dem Weg gehen, Traurigkeit und was da alles so aufkommen kann an Gefühlen, die sich einstellen würden, wenn das befürchtete und eigentlich auch immer unterschwellig erwartete Ereignis eintritt, dass du zurückgewiesen wirst.
Genau. Wobei ich, das ist so ein bisschen auch paradox, denn ich erlebe ja trotzdem Gefühle von Traurigkeit, von Angst, von Scham, weil ich ja, also im Beispiel dieser besagten engen Freundin zum Beispiel, da ist es dann in der Corona-Zeit tatsächlich mal dazu gekommen, dass sie sich mit einer weiteren Freundin von mir sehr gut angefreundet hat und die dann auch begonnen haben, alleine Zeit zu verbringen. Und da sind natürlich so, also das war dann schon nochmal, das war letztlich das, wo ich am Anfang drauf, was ich schon erwähnt habe, dass das so in der Erwachsenenzeit nochmal was war, wo ich mich komplett weg zurückkatapultiert gefühlt habe in die Zeit von meiner Jugend, weil ich da schon das Gefühl habe, ich verliere sie oder das Gefühl hatte, was ist denn mit mir falsch? Was, da kam ja, dann auch so.
Triggert dann wieder alte Programme, ne?
Genau, ich konnte nicht so in mir fest sein und an mich glauben, sondern sah in der anderen Person, die haben dann auch eine Weile viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben da tatsächlich auch mal drüber gesprochen. Das war dann gut, weil es mich doch so beschäftigt hat und so traurig gemacht hat, dass das so zwischen uns stand, dass das nicht mehr funktioniert hat. Da war ich dann schon so mutig und habe ihr das alles genauso dargelegt und wir haben dann auch so ein paar Missverständnisse aus dem Weg geräumt. Das war wirklich richtig gut und hat super. Uns auch irgendwie weitergebracht. Aber auch danach hängen geblieben, auch nach dieser, ich nenne es mal Krise, in Anführungsstrichen, hängen geblieben ist trotzdem letztlich das, was auch hängen geblieben ist aus der Jugendzeit. Nämlich, ja, oder getriggert worden sind so Sätze wie: Ich genüge nicht, ich muss mich anstrengen, ich muss es ihr recht machen. Nicht immer, aber das kommt immer wieder durch.
Mhm. Und mit diesen Sätzen bist du sehr, sehr stark identifiziert. Wenn du jetzt mal ganz in deinen Erwachsenen-Ich umsiedeln würdest, also das ist mal nur mit deinem klar denkenden Verstand beurteilen würdest, was ist denn da wirklich passiert?
Wann denn genau? In der Jugend oder?
Nee, mit diesen, in dieser Corona-Zeit, mit diesen beiden Frauen. Wie ist, was ist objektiv passiert? Mal losgelöst von deinem alten Schattenkind und deinen alten Glaubenssätzen, wenn du jetzt mal das vom Verstand aus beurteilst, was sind die objektiven Geschichten?
Ja, gut, rein rational ist es natürlich so, dass es eine völlig normale Angelegenheit ist, dass sich, also erstens verändern sich Beziehungen, da ist ja letztlich auch eine Dynamik drin, das ist ja auch ganz normal. Und es gab einfach noch zwei meiner oder meine beiden engsten Freundinnen haben sich auch gut verstanden, haben sich angefreundet, haben miteinander auch einen Mehrwert gefunden, haben gerne Zeit miteinander verbracht und objektiv betrachtet, rational, hat das mit mir erstmal überhaupt nichts zu tun.
Genau. Eigentlich könnte man fast noch einen draufsetzen. Eigentlich ist es ja schön.
Genau.
Wenn alle sich so gut verstehen.
Ja.
Und keine von beiden hat gedacht, Jessica darf jetzt nicht mehr mitspielen. Das war dein Lebensgefühl aus alter Vergangenheit. Und natürlich kannst du jederzeit mitspielen, ne?
Genau, aber auch damals war es so, dass ich mich unheimlich schwer damit getan habe. Also ich wäre nie da einfach vorbeigefahren und hätte da geklingelt und hätte gesagt, hallo, ich bin jetzt auch da, weil ich ja den Glaubenssatz habe, ich störe.
Genau.
Und ich bin zu viel.
Ja, und was ja, ich vermute mal, totaler Quatsch ist.
Ja, das haben wir dann auch rausgefunden, als ich mit meiner Freundin darüber gesprochen habe, ne, dass das totaler Quatsch ist.
Ja, also die hätten sich wahrscheinlich gefreut. Ja, das ist jetzt irgendwie so ein witziger Punkt. Sie weiß, ihre Freundin ist eine, die möglichst Erwartungen erfüllen will. Jessica will auch möglichst Erwartungen erfüllen. Jetzt sind so zwei Menschen in irgendeiner Form der Beziehung, in ihrem Fall jetzt Freundschaft. Und das erinnert mich an diesen, ja, Witz oder was das immer ist, Anekdote mit dem alten Ehepaar, die jeden Morgen zusammen frühstücken. Und der eine nimmt immer den oberen Teil des Frühstücksbrötchens und der andere immer den unteren Teil des Frühstücksbrötchens, also wenn man die sich so aufteilt. Und irgendwann am Ende der Ehe stellt sich heraus, dass jeder immer dachte, der andere wollte eigentlich genau diesen Teil des Brötchens haben. Und sie stellen fest, es ist eigentlich genau umgekehrt. Also die Frau, die immer den unteren Teil hatte, in dieser ziemlich lebenslangen Ehe, hätte lieber den oberen Teil gehabt und umgekehrt. Und daran muss ich gerade denken und schmunzeln. Das kann eben dabei herauskommen, wenn die Menschen eben nicht kommunizieren, sondern immer nur von Erwartung und immer nur über die Bande versuchen, sich in den anderen hineinzufühlen. Ja, das führt das Ganze mit diesem Erwartungserfüllen natürlich so ein bisschen ad absurdum, ne?
Ja. Also mir ist durchaus kognitiv auch klar, wie crazy das teilweise ist. Nichtsdestotrotz, und deswegen sitze ich ja letztlich auch hier, mein Wunsch ist, ich will da wieder zurück in die Leichtigkeit. Ich habe das alles verstanden. Ich bin ein großer Denker und Analysemensch von meinem, wer ich bin, was ich kann. Ich kann das auch identifizieren, durchaus auch schon mal in der Situation identifizieren. Aber so wie du immer sagst, ertappen und umschalten, kann ich nicht.
Okay. Ich vermute, dass es mit zwei Dingen zusammenhängt, dass es dir schwerfällt, das theoretisch Verstandene auch wirklich ins Gefühl umzusetzen. Und der erste Punkt ist der, deine Selbstannahme. Jessica, von 0 bis 10 gefühlt, jetzt frage ich nicht nach deinem Verstand, jetzt frage ich wirklich nach deinem subjektiven Lebensgefühl. 10 wäre 100% und 0 wäre gar nicht. Wie viel glaubst du daran vom Gefühl her, dass du ein Fehler bist, dass du störst, zur Last fällst und so weiter?
Heute würde ich sagen, nur noch 5.
Mhm.
Ich beschäftige mich ja schon eine Weile mit mir und ich habe ja schon mich schon mehr annehmen, als ich es mal konnte.
Okay, aber 5 ist ja noch ein ganz schöner Risikofaktor, ne? Das ist ja 50-50.
Mhm. Ja, das ist so. Ja.
5 bedeutet ja, wenn ich in eine soziale Situation komme mit dem Gegenüber, habe ich eine 50-50-Chance.
Ja. Ja, das ist so. Das trifft es eigentlich auch.
Dass der mich vielleicht doof findet oder so, oder dass ich zur Last fahre. Ja, also bei 5 hat man schon noch Grund,
in Alarm. Ich war so stolz auf die 5.
Ja. Oh, sorry. Nee, sorry, ich wollte sie dir jetzt nicht kaputt machen. Ja, stimmt. Ich hätte natürlich pädagogisch feinfühlig sagen sollen. Toll.
Ich glaube, ich war mal eine 7.
Nur noch eine 5.
Ich war eine 5.
Ich war eine 7, jetzt bin ich eine 5. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Grund. Das ist, was ich vorhin sagte, mit dem Selbstbild, was du in die Köpfe der anderen projizierst, dass irgendwas in dir das immer noch glaubt.
Mhm. Ja. Es gibt ja auch immer wieder so Situationen, in denen ich das ganz konkret merke. Also ich habe zum Beispiel eine Clique und besagte Freundin ist Teil der Clique. Es sind insgesamt so 7 bis 8 Frauen. Dann ist die weitere Freundin, die ich vorhin erwähnt habe, die ja jetzt sich dann da auch angefreundet hatten, ist auch Teil der Clique. Eine dritte enge Freundin von mir, da würde ich sagen, wir haben eine sehr ebenbürtige Beziehung, ist Teil der Clique. Dann sind da 2, 3 bei, die kenne ich gut, aber enge Freundinnen sind das nicht von mir, müssen sie auch nicht. Und dann ist da noch eine Frau bei, die ich als total selbstbewusst, präsent und stark wahrnehme. Eigentlich wäre ich gerne mit der noch enger befreundet, als wir es so sind. Teilen auch durchaus ja, Werte, würde ich sagen, oder haben Gemeinsamkeiten. Und irgendwie ist es da aber nie so zugekommen. Ich wäre, wie gesagt, würde die gerne öfter sehen oder hätte gerne mehr mit ihr zu tun. Und da ist es aber nicht zugekommen. Und das ist letztlich ja eine Form von, ja, eine moderate Form von Ablehnung, die ich da so wahrnehme, weil ich mich natürlich frage, woran liegt das denn? Die ist auch durch ihre Art manchmal so ein bisschen ruppig, nicht immer ganz so schmeichelnd unterwegs. Kann mir durchaus auch passieren. Also ist jetzt nicht so, dass ich immer, ich trage mein Herz auch auf der Zunge. Da kommt schon auch mal was raus, was vielleicht nicht ganz so durchdacht ist. Aber sie hat auf jeden Fall so eine Art an sich, die auch in der Gruppe, würde ich fast sagen, dass sie so eine Art Wortführerin ist. Sie ist schon sehr empathisch dabei, aber hat auch eine gewisse Dominanz. Und so in der Gruppe, wenn sie mir dann irgendwie nicht zustimmt oder ich habe das Gefühl, sie beachtet mich nicht, knüpft aber mehr Kontakte mit anderen, dann ist das schon was, wo ich sofort diese Gedanken, die du gerade spüre.
Und wenn du das jetzt mal von außen betrachtest, ertappen und umschalten, jetzt in diesem Moment, du warst jetzt identifiziert mit deinem Schattenkind, weil du alles durch die Augen des Schattenkindes, also wenn sie dich nicht so viel beachtet, durch die Augen deines Schattenkindes, ist das schon wieder ein Beleg, dass du ja wirklich vielleicht irgendwie ein Fehler bist oder nicht so okay bist. Jetzt mal ganz von außen betrachtet, wenn du dich mit deinem Erwachsenen ich von außen siehst, denkst du, wärst jetzt eine Richterin, die diesen Fall zu beurteilen hätte. Wie ist denn die Faktenlage?
Ja, die Faktenlage ist, lass mich kurz überlegen, letztlich ist es ja auch durchaus möglich, dass sie kein besonderes Interesse daran hat, näher mit mir und noch enger mit mir befreundet zu sein. Aber letztlich, wenn ich das rational betrachte, dann lasse ich das bei ihr und das hat mit mir und meinem Wert nichts zu tun.
Genau. Genau, es sei denn, und jetzt kommt der Kasus Knactus, wie heißt das? Kasus ist auch egal. Also der springende Punkt, formuliere es mal so. Es sei denn, du hast belegbar, auch für außenstehende Dritte erkennbar, Verhaltensweisen gezeigt, die einfach unsympathisch sind. Ja, also zum Beispiel lautes Bevormunden, grob sein, andere beleidigen, nicht reagieren, immer nur von sich erzählen. Es gibt ja so
anstrengende oder moralisch sehr verwerfliche
Verhaltensweisen. Und das, finde ich, ist immer ein sauguter Maßstab, um auch zu gucken, bin ich jetzt eigentlich der Fehler oder nicht. Weil du brauchst ja eigentlich Maßstäbe, weil was du machst und was so viele Menschen machen, ist, dass du immer so gefühlig leicht angetriggert aus deinem Schattenkind zu etwas, ich sag mal, ja, einfach zu falschen Interpretationen oder falschen Schlüssen kommst. Mhm. Ja, weil du die Welt dann, wenn du angetriggert bist, und das bist du von der Frau, weil die ist ja wieder in deinen Augen ein bisschen was Größeres.
Mhm, genau.
Ne? Ja. Das habe ich so rausgehört. Ne? Und dann bist du wieder angetriggert und dann ist das so ein Gefühl und dann deutest du alles so durch diese Schattenkind-Augen. Das heißt, du brauchst objektivere Maßstäbe, die dir auch ein bisschen mehr äußeren Halt geben. Ne? Weil deine Schattenkind-Maßstäbe, die geben dir keinen Halt, sondern die flüstern dir eigentlich falsche Interpretationen und damit auch häufig falsche Ratschläge ins Ohr. Ne?
Genau, aber wenn ich jetzt, das ist ja letztlich auch der Punkt, verbunden mit diesen Wahrnehmungen gehen ja auch oft Schuldgefühle einher. Also ich habe mich ja dann in irgendeiner Form verhalten, habe einen ganz großen Druck an mein eigenes Verhalten und dann geht ja gerade auch im Nachhinein, geht der Kopf ja erst so richtig los. Genau. Warum hast du denn das gesagt? Da warst du aber nicht so.
Ja, ne? Aber das ist natürlich eine natürliche Folge, denn wenn ich schon als Kind viel zu viel Verantwortung dafür übernehme, dass meine Beziehung zu meinen Eltern gelingt, weil ich schon als Kind beflissen bin, darauf zu achten, wie ist Mama heute gelaunt, wie ist Papa heute drauf und wie muss ich heute sein, damit die mich lieb haben, dann übernehme ich ja sehr viel Verantwortung dafür. Das ist ja eigentlich Jobs der Eltern. dich so lieb zu haben, wie du bist und dir dieses Gefühl zu vermitteln und nicht deinen Job als Kind, dich so zu verhalten, dass deine Eltern dich lieb haben können. Das heißt aber, wenn du schon als Kind viel zu viel Verantwortung übernommen hast, ist die Schuldfrage ja ganz naheliegend. Denn Verantwortung und Schuld, das ist ein Geschwisterpaar.
Okay, ja.
Ja, wenn ich verantwortlich bin dafür, dass du mich magst, ich Steffi Stahl, dass du Jessica mich magst, und ich habe durch irgendein Gefühl, vielleicht durch mein Schattenkind, das Gefühl, du magst mich nicht, dann bin ich schuld.
Absolut.
Da habe ich es ja verkackt. Ich habe mich nicht so verhalten, dass du mich magst. Ne? So, und damit sind wir natürlich auch bei einem ganz, ganz springenden Punkt. Dieses Trennen von Verantwortlichkeit. Und dafür finde ich das so wichtig, dass man mal ein paar Kriterien für sich formuliert. Wie muss ich mich meiner Meinung nach objektiv verhalten, dass jemand anders mit Recht mich doof findet? Mit Recht. Ja, und da, glaube ich, jedem Menschen der Welt fallen da so und so viele Sachen ein. So, wenn ich diese Kriterien aber in einer Interaktion nicht erfülle, und der andere findet mich trotzdem nicht so gut. Ist das dann meine Schuld? Bin ich verantwortlich? Habe ich was falsch gemacht? Bin ich nicht so gut? Bin ich nicht so wertvoll? Was sagst du dazu?
Nee, dann bleibt das beim anderen. Er hat ja letztlich jedes Recht. Ich mag ja auch Menschen nicht oder mag Menschen mehr oder weniger.
Ja.
Aus verschiedenen Gründen.
Genau. Ne? Ich meine, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, warum vielleicht jemand dich nicht so gut findet. Und bis dahin hast du überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Also gar nichts.
Ja, ich verstehe das. Ja.
Du sitzt da einfach. Entweder zum Beispiel der Mensch hat eigene Projektion. Vielleicht findet, ich sehe dich ja hier, ich finde dich sehr attraktiv. Vielleicht findet eine Frau, die ist mir viel zu hübsch. Auf die habe ich schon dreimal keinen Bock. Oder die ist mir viel zu eloquent. Also vielleicht löst du in dem einen oder anderen Unterlegenheitsgefühle aus. Das wäre eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist, unbewusst erinnert sie mich an meine Schwester, an diese verzickte, blöde Schwester. So, ja. Also unbewusst eine Assoziation. Ne? Oder mit irgendeinem anderen Menschen. Ja. Ja? Oder ganz andere Werte. Na, du sagst irgendwas, was weiß ich, AfD finde ich scheiße und die Person wählt aber mit Leidenschaft AfD. So, offen ist aus. Ja. Mit dem willst du aber vielleicht auch gar nicht befreundet sein. Und so weiter und so fort. Also es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, warum jemand nicht so viel Lust hat, vielleicht mit dir mehr zu tun zu haben. Die aber überhaupt nichts, und zwar 0,0 mit dir zu tun haben. So. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal zurück zum Selbstbild, weil ich denke, dass, ich habe ja vorhin eröffnet, ich denke, es liegt an zwei Sachen, aber das Wichtigste ist eben erstmal das Selbstbild, dass du für dich nochmal klare Maßstäbe für dein eigenes Selbstbild brauchst, weil wenn du immer so nur aus dem Gefühl heraus, ich bin der Fehler, ich verkürze das jetzt mal auf diese eine Aussage, heraus so dein Selbstbild, ich sag mal, stimulierst, dann wirst du da natürlich immer straucheln. Also als erstes musst du mal nicht die anderen, sondern dich selber überzeugen, würde ich sagen.
Ja. Was meinst du denn mit Maßstäbe an mein eigenes Selbstbild? Also meinst du damit das, was ich an mir mag oder das, was ich für Ansprüche an mich selbst habe? Oder wie kann ich das verstehen?
Also es ist ja oft so, so ist es auch bei dir, es ist einfach nur so ein doofes, altes Gefühl, ich bin ein Fehler, verkürzt ausgedrückt. So, dass eben auch dein Selbstbild bestimmt wird. Wenn ich ein Fehler bin, dann ist ja schon mal irgendwas an mir nicht in Ordnung und bedarf einer Korrektur. Und du bemühst dich ja auch permanent um Korrekturen, na, indem du dich halt anstrengst. Aber wenn du jetzt kein Fehler bist, was bist du denn dann? Das ist ja die Frage.
Okay.
Ja? Was macht dich objektiv aus? Wo sind wirklich deine Stärken? Wo sind auch deine Herausforderungen? Schwächen darf man ja heutzutage nicht mehr sagen, aber ich sage jetzt trotzdem mal Schwächen. Es gibt ja keine Schwächen mehr, es gibt nur noch Herausforderungen, es gibt auch keine Probleme mehr, es gibt nur noch Themen.
So. Und keine Fehler, sondern nur noch Irrtümer.
Okay. So, gut, aber ich drücke mich jetzt mal oldschool aus und sage, jeder Mensch hat ja Stärken, aber auch ein paar Schwächen bzw. Herausforderungen. Und da ist es ihm wichtig, dass du für dich im Selbstbild auch nochmal klar wirst, wer du eigentlich bist, weil sonst wird es dir schwerfallen, festen Boden unter den Füßen zu haben. Weil dann musst du immer jeden Tanz mittanzen, den dir dein Gegenüber vorgibt und gucken, welche Schrittfolge jetzt gefragt ist. Aber du brauchst sowas wie eine eigene Schrittfolge. Du musst wissen, also das ist ganz wichtig für jeden Menschen, so ein bisschen gefestigt, wer bin ich eigentlich?
Ja, also ich habe mich da durchaus schon mit auseinandergesetzt. Ne? Also finde auch Dinge an mir gut oder kann mittlerweile Dinge an mir gut finden. Jetzt kommt aber der Knackpunkt, wo ich auch glaube, die andere an mir gut finden.
Ja.
Oder die für andere von Bedeutung sind. Aber auch, ich glaube, der Punkt ist dann, ich muss da so ein bisschen aufpassen, finde ich das nur gut für mich? Oder ist dann doch auch wieder so ein bisschen der Hintergrund, die anderen finden das an mir gut, weil ich ja dann auch wieder Gefahr laufe, wie ich bin das nicht oder ich zeige das nicht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert.
Kannst du mal eine konkrete Eigenschaft nehmen, damit mir das nochmal besser verständlich ist? Also an welche Eigenschaft denkst du jetzt zum Beispiel, wo du dir nicht sicher bist, ist das wirklich meine Eigenschaft oder ist das wieder so eine Art Performance für die anderen? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich glaube schon, dass es meine Eigenschaft ist. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, welche. Aber der messe ich natürlich dann wieder, egal um welche sie jetzt gerade geht, der messe ich natürlich dann wieder eine besondere Bedeutung zu, weil das ja in meinen Augen der Grund ist dafür, warum der Gegenüber mich vielleicht doch mag. Ich formuliere es mal so. Also,
sag mal eine.
Ja, ich würde sagen, ich bin empathisch. Ich bin aber auch relativ, das passt so gar nicht zusammen, glaube ich, also zumindest von außen betrachtet. Ich bin ja eigentlich gar nicht so ein harmoniebedürftiger Mensch. Ja, ich kann also durchaus sehr straight mich ja auch abgrenzen oder auch mal meinen Freundinnen sagen, pass da auf dich auf oder das ist schon dein Recht, das so zu sagen und zu fühlen. Ja, also ich bin vom Grundsatz her nicht konfliktscheu oder so und glaube ich auch in bestimmten Bereichen auch stark. Das ist zumindest meine Hoffnung. Da sind wir wieder bei dem, was man sich wünscht. Und kann auch durchaus tough sein. Und vor allem würde auch sagen, dass ich, ja, verbissen klingt negativ, aber schon sehr beharrlich, diszipliniert und dranbleibe an Dingen. So, das sind so verschiedene Eigenschaften, die ich mir jetzt so zuschreiben würde. Und in der Kommunikation mit anderen steht und fällt, aber ein Stück weit in meiner Wahrnehmung steht und fällt die Beziehung damit, dass ich genau diese Stärken letztlich dem anderen auch mit diesen Stärken oder mit diesen Eigenschaften dem anderen auch, ich nenne es nochmal, ich finde das eigentlich eine ganz gute Formulierung, einen Mehrwert bieten kann. Ich glaube, das ist auch eine große Angst, dass ich sozusagen gleichgültig bin für die Freundin, welche auch immer, und sie deshalb vielleicht nicht so viel Zeit mit mir verbringen möchte.
Diese Formulierung Mehrwert entspringt auch wieder deiner Schattenkind-Matrix, würde ich sagen.
Anstrengung irgendwo?
Oder? Ja, ja, sicher. Ja. Mehrwert. Also ich muss schon irgendwie einen Mehrwert haben. Also sonst braucht man mich nicht. Das ist ja,
ja
Marktwirtschaft.
Das ist es schon. Ja, richtig.
Ne? Das ist kapitalistische Marktwirtschaft. Und aber eigentlich lebt man doch die Freundschaft um der Freundschaft willen. Also ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wie das mit meinen Freundinnen ist. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, in Kategorien wie Mehrwert drüber nachzudenken. Ja. Für mich ist Freundschaft einfach, dass man vor allen Dingen gut zusammenpasst.
Mhm. Ja.
Dass man ähnlichen Humor hat, ähnliche Werte hat und natürlich immer geil ein paar Interessen auch gemeinsam hat, ja. Dass man gut miteinander quatschen kann, dass man offen sein kann, so. Und dann hat man das Gefühl der Verbundenheit. Darum geht es doch eigentlich, dass man verbunden ist. So, und aber in deinem Noch-Denken denkst du, ich kriege nur Bindung und Verbindung, wenn ich Mehrwert zu bieten habe.
Es klingt vielleicht wirklich sehr marktwirtschaftlich. Das ist ja letztlich schon auch nicht falsch, weil ich natürlich schon die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss was leisten. Und Leistung und Mehrwert passt ja zusammen. Natürlich, aber wann kommt Verbundenheit? Das ist ja die Frage. Verbundenheit entsteht ja, wenn man irgendwie eine Ebene hat, wenn man füreinander da ist, wenn man den gleichen Humor teilt. Und das ist ja das, was ich an mich dann, den Anspruch, den ich an mir habe. Wir müssen in Verbindung kommen, damit die Person mit mir auch weiter Zeit verbringen möchte.
Genau.
Und wie kommen wir in Verbindung? Indem ich Leise. Für sie da bin, indem ja. wir den gleichen Humor haben, indem es lustig ist miteinander, indem wir, ne, das
Aber
wiederum, ja.
Alles ist ein Teufelskreis
ja,
aus seinem Schattenkind, weil wie ein roter Faden zieht sich durch dieses Gespräch der Glaubenssatz, ich bin dafür verantwortlich, dass unsere Beziehung gelingt. So. Und das bist du eben nicht. Das bist du genau zu 50% und die anderen 50% sind beim anderen. Also ein ganz wichtiger neuer Glaubenssatz könnte für dich sein, ich bin zu 50% verantwortlich, dass wir gut miteinander klarkommen. Und dann, gehen wir nochmal zurück auf los, geht es ja tatsächlich um dein Selbstbild. Und alles, was du sagst, entspringt ja aus dieser Unsicherheit, ob du nicht der Fehler bist. Mhm. Und deswegen denke ich, ist es ganz, ganz wichtig für dich, dich mal in Ruhe hinzusetzen und dir mal Gedanken zu machen, was macht mich eigentlich aus? Was sind meine Eigenschaften? Was sind meine Werte? Wo sind eventuell auch meine Schwächen? Natürlich gehört da auch alles dazu. Und dich dann wirklich zu fragen, ob du so sein darfst, wie du bist.
Ja.
Und ob du ein Recht darauf hast, auch persönliche Wünsche und Bedürfnisse in eine Beziehung mit einzubringen.
Ja.
Ne? Darum geht es ja letztlich immer um die Rechtsfrage auch. Ne? Habe ich überhaupt ein Recht dazu?
Absolut.
Ne? Habe ich überhaupt ein Recht, jetzt zu sagen, ach, du, ich würde heute viel lieber ins Kino gehen, anstatt essen gehen. So blöde Fragen, ne? Anstatt reflexartig zu sagen, ja gut, dann gehen wir eben ins Kino.
Ja.
Um die Erwartungen des anderen zu erfüllen. Also, dass du da mal auf einer tiefen Ebene drüber nachfühlst und am besten auch mal mit einer engen Freundin darüber sprichst, sich ein bisschen austauscht. Weil das Ding ist ja, wenn man so eine Grundunsicherheit hat, einem fehlen oft so die Kriterien eigentlich. Was ist überhaupt angemessen, was ist nicht angemessen? Habe ich ein Recht oder habe ich kein Recht?
Das finde ich auch oft schwierig. Also
ja.
Konkret auch zum Beispiel bei diesem, mich stört etwas. Ich fühle mich vielleicht sogar nicht gesehen aus einem Handeln heraus von ihr. Und ich kann manchmal nicht richtig unterscheiden, ist das jetzt einfach mein inneres Kind, was mir da letztlich Gefühle...
was einfach eingeschnappt
genau,
ist.
Genau, wo ich jetzt letztlich, ich bin für meine Gefühle selbst verantwortlich, das ist dann mein Baby. Oder ist das ein Punkt, wo ich durchaus mit Recht, in Anführungsstrichen, es soll ja gar kein...
was du meinst.
Mit Recht offen kommunizieren sollte sogar, das finde ich doof.
Genau. Also damit taucht ja nochmal eine ganz wichtige Frage auf, nämlich, sehr gutes Ding, ich fühle mich nicht gesehen. So, ist das jetzt mein inneres Kind, was einfach nur beleidigt ist? Weil ich kann ja nicht erwarten, dass meine Freundin mich in jedem Zeitpunkt immer sehen.
Genau.
Dadurch entstehen ja unheimlich viel Kränkungen heraus, ne?
Genau.
So. Oder ist es so, sie ist mich wirklich auch in den Augen objektiver Dritter, ist sie mich übergangen? Da hilft immer wunderbar dieser Perspektivenwechsel, das wirklich nochmal aus dem Erwachsenen-Ich herauszugucken, denn der Verstand weiß es meistens ziemlich genau.
Mit ein bisschen Abstand vielleicht auch.
Genau, denn der Punkt ist ja, wenn man so eine Grundunsicherheit hat, auch wenn das jetzt paradox klingt, braucht man ja oft mehr Aufmerksamkeit als andere Menschen.
Absolut, ja.
Weil man immer so unsicher ist und man ist auch schneller gekränkt. Und das kann den Umgang ja manchmal auch anstrengend machen.
Total. Ja. Das ist ja dann wiederum, was ich mir dann als Schuld letztlich auch auf die Fahnen schreibe.
Ersetz es mal Verantwortung. Ersetz es mal durch das Wort Verantwortung. Das sind die Anteile in mir, für die ich die Verantwortung übernehmen darf. Und so, ich gehe nochmal zurück zum Selbstbild, kannst du eine wunderbare Bestandsaufnahme machen, weil von deinem Reflexionsvermögen, das sagst du ja selber, und von deinem erwachsenen Verstand funktionierst du ja sehr, sehr gut. Und der kann dir eine ungeheure Hilfe und Stütze sein, ungeheure, um klar zu sehen. Weil du musst jetzt mal vom Verstand erstmal klar sehen, die und die Eigenschaften habe ich. Die und die sind wunderbar. Es gibt aber auch ein paar, vielleicht bin ich manchmal da zu schnell beleidigt oder brauche manchmal zu viel Aufmerksamkeit, was auch immer dir so einfällt. Da darf ich noch ein bisschen dran feilen, damit du für dich mal klar kriegst, dass du auch mit deinen Schwächen, das ist die entscheidende Brücke, vollkommen in Ordnung bist, wie du bist.
Ja.
Weil es macht keinen Sinn, die anderen davon zu überzeugen. Auf dem Weg kommst du nicht weiter, wenn du selber überhaupt nicht davon überzeugt bist.
Ja.
Und da muss deine Überzeugungsarbeit mal als erstes ansetzen. Und wenn du dann von dir überzeugt bist, dann musst du dich ja auch gar nicht mehr so anstrengen.
Ja.
Na, dann kannst du diese Anstrengung mal sein lassen. Dann kannst du auch mehr im Hier und Jetzt sein.
Also letztlich, verstehe ich dich richtig, du meinst letztlich ja Selbstannahme mit
ja, Hilfe des Verstandes auch, ja.
Ja, und auch mit diesen Eigenschaften, für die ich mich so verurteile letztlich auch.
Für die brauchst du dich überhaupt nicht zu verurteilen. Es sind, gut, dass du es nochmal sagst, wunderbar, dass du es sagst. Hätten wir vielleicht schon früher darauf zu sprechen kommen können. Das waren alles komplett hilfreiche und sinnvolle Maßnahmen, die du als Kind gelernt hast, um zu überleben. Das waren ganz sinnvolle Schutzstrategien. Alles, ja. Und auch die Gefühle, die du hast, dass du leicht gekränkt bist, ja. Du hast viel, viel Kränkung erlebt. Und dafür darfst du dein ganzes Mitgefühl aufbringen. Ja, im Sinne, armer Schatz, also zum inneren Kind. Das war wirklich schlimm damals in der Schule. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Und mit Mama und Papa, die waren auch überhaupt keine Hilfe, ne? Die hatten dann auch noch ihre Ansprüche. Und du warst immer nur bemüht, es allen recht zu machen. Ja, also da darfst du komplett ins Selbstmitgefühl gehen und dich komplett dafür annehmen und dir diese Wunder heilen. Wir haben jetzt halt nur das eine Gespräch. Deswegen, es ist ein Blumenstrauß an Maßnahmen. Aber das kannst du auch wunderbar im Das Kind in dir, dem Buch oder Arbeitsbuch. Da sind ja auch diese Selbst, diese Leitung, Anleitung zu Selbstgesprächen. Ich habe Trancen im Internet zur Heilung des inneren Kindes. Das darf alles da sein und das ist auch vollkommen verständlich, dass das da ist. Und je mehr du das annimmst und dich tröstest und auch deine ehemaligen Schutzstrategien wie Rückzug, wie sich anstrengen und, die waren ja alles sinnvolle Überlebensmaßnahmen, ja. Das hat alles seinen Sinn und das darf alles da sein. Die Frage ist, brauchst du es heute noch? Nein, du brauchst es heute nicht. Aber du musst dich als erstes mal selbst überzeugen. Mhm. Also dein Selbstbild verändern.
Ja.
So. Und da bist du ja schon sehr weit auf dieser Reise.
Durchaus. Ich bin noch ein bisschen stolz.
Genau, genau, genau. Also, weil dann, wenn du für dich immer klarer wirst, dass du gut bist, wie du bist, desto mehr kann das Gefühl auch hinterherkommen. Mhm. Du kannst es dann auch wirklich fühlen. Und desto weniger projizierst du dein Selbstbild in die Köpfe der anderen. Mhm. Und jetzt, und das machen wir jetzt noch zum Abschluss, ist die zweite Frage oder der zweite Punkt, wo ich vorhin sagte, meines Erachtens gibt es zwei entscheidende Punkte, was dein Problem betrifft. Das erste war das Selbstbild, das zu verändern, das hatten wir jetzt. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt. Wenn du auch merkst, dass dein Selbstbild trotz aller Arbeit sich hartnäckig negativ halten sollte, auch deine alten Glaubenssätze, dann liegt die Frage sehr, sehr nahe, könnte es einen versteckten positiven Nutzen haben?
Okay, ja.
Am alten Selbstbild festzuhalten. Mhm. Hm. Könnte es vielleicht einen positiven Nutzen haben, wenn du glaubst, ich bin der Fehler?
Ja, ich habe mich damit auch schon mal inspiriert durch einen anderen Podcast von dir, glaube ich, weiß nicht mehr genau, damit auch schon mal auseinandergesetzt. Da kam mir der Gedanke, wenn ich natürlich die volle Verantwortung übernehme, dann habe ich natürlich das Gefühl, ich habe irgendwie doch noch die Kontrolle. Vielleicht ist es das.
Genau. Also wenn du der Fehler bist, dann weißt du exakt, was zu tun ist, um mit anderen klarzukommen. Du musst dir nur den Arsch aufreißen, Erwartungen antizipieren, Antennen rausfahren und so weiter und so fort. Mhm. Wenn du das loslässt, müsstest du mehr ins Vertrauen gehen.
Absolut, ja.
Ja. Und das ist halt häufiger auch mal ein Grund, warum Menschen an alten Glaubenssätzen festhalten. Auch zum Teil, um ihre Eltern zu beschützen, nach dem Motto, lieber bin ich der Fehler, als dass ich mir eingestehe, dass es wirklich manchmal schwierig mit Mama und Papa war. Also dieses wirklich auch zu fühlen und nicht nur zu denken. Da darfst du dann auch wirklich sehr aufmerksam sein und hingucken und spüren, könnte mir mein altes System im Moment noch sehr viele Vorteile bieten. Mhm. Aber im Kern geht es natürlich um die Heilung im Grunde um deines Schattenkindes, dass du mehr hinkommst zum Sonnenkind. Mhm. So, also im Kern ist es mal wieder, das Kind in dir muss Heimat finden, sozusagen.
Das war mir auch eigentlich schon klar, aber ich finde es trotzdem total spannend, das nochmal mit dir hier auseinander zu pflücken. Ja.
Und eine ganz, ganz wichtige Übung ist, das möchte ich nochmal zum Schluss sagen, wir waren ganz nah dran, aber ich würde es gerne so nochmal auf den Punkt bringen, auch für alle da draußen, die zuhören. Mach dir Kriterien klar. Also ich mache das so. Ich, Steffi Stahl, ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass ich okay bin, wie ich bin. Ich habe jetzt grundsätzlich nicht so ein Problem mit meinem Selbstbild und ich strenge mich deswegen auch nicht über die Maßen an, wenn ich im Kontakt mit anderen Menschen bin. Aber weil das meinen Werten entspricht, möchte ich schon zugewandt sein, aufmerksam sein, empathisch sein, offen sein. Das sind meine Werte, die ich im Grunde lebe in Freundschaften. So, jetzt kommt es ja natürlich aber immer wieder vor, dass Leute irgendwie mit mir nichts anfangen können oder mich nicht so gut finden. Das merkt man ja auch, wenn man so ein bisschen ignoriert wird oder ne, so auf ist irgendeine Party, da stehen mehrere Leute rum, man kommt ins Gespräch und dann merkt man ja schon so, wenn manche ein bisschen komisch gucken oder was auch immer. Und dann frage ich mich, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und wenn ich sage, nein, habe ich nicht. Objektiv nein. Dann ist es nicht mein Problem. So einfach ist es. Mhm. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Weil ich kann ja nicht vermeiden, immer oder immer kontrollieren, auch wenn ich jetzt eine gute Freundin habe, dass es mir vielleicht mal passiert, dass ich vielleicht irgendwas sage, womit ich die verletze, obwohl ich es vielleicht gar nicht wollte. So. Und dann merke ich das natürlich auch nicht, weil ich das ja nicht wollte, merke ich ja nicht, wenn ich sie verletze. So, jetzt ist sie aber verletzt. Und jetzt zieht sie sich vielleicht aus dem Kontakt mit mir zurück. Jetzt ist die Frage immer noch, bin ich der Fehler? Dann würde ich sagen, nein, ich habe einen Fehler gemacht. Aber dann soll, wenn sie doch eine Freundin ist, dann soll sie es doch sagen.
Ja.
Mhm. Verdammt. Das liegt doch in ihrer Verantwortung, mir das zu sagen. Ich kann doch nicht ständig ihre Gedanken lesen. Dann soll sie sagen, Steffi, neulich die Bemerkung, die fand ich irgendwie, die hat mich verletzt. Dann gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, vielleicht hat sie völlig einen falschen Hals bekommen und ich kann was richtigstellen. Kann ich aber nicht, wenn sie mich gar nicht drauf ansteht. Zweitens, die Bemerkung war wirklich Panne. Dann habe ich eben die Möglichkeit, mich zu entschuldigen. So. Das ist ja auch eine Wiedergutmachung, das irgendwie wieder gut machen. Und drittens weiß ich in Zukunft, wo vielleicht auch ihre wunden Punkte sind. Ja. Oder mein Knick in der Linse. Und dafür kann ich dann in Zukunft auch mehr Verantwortung übernehmen. Aber wenn sie mir nichts sagt, habe ich keine Chance.
Ja.
So, und ich denke, es ist ganz, ganz gut, sich da innerlich mal so klar aufzustellen, damit man sich nicht permanent verstrickt, wer hat jetzt hier einen Fehler gemacht. Mhm. Weil das ist wahnsinnig anstrengend.
Vor allem bin das ja immer ich in meiner Wahrnehmung.
Ja, letztlich, eben.
Ne? Also, oder ich neige dazu, das schnell
genau.
Den anderen in Schutz zu nehmen und dem zu verzeihen oder das abzusegnen und bei mir selber den Fehler zu suchen. Nicht immer, aber das Muster gibt es schon.
Genau, genau. Aber auf der anderen Seite kannst du natürlich auch, weil das liegt in der Struktur deines Musters, das hast du auch vorhin schon so selbst offenbar gesagt, natürlich auch manchmal kleinlich werden, wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht genügend beachtet. So.
Richtig.
Und dann machst du dich da manchmal zum Opfer, wo du keins bist.
Genau, und da glaube ich, bin ich schon mittlerweile ganz gut, letztlich auch ausgelöst durch diesen Konflikt, den ich damals mit der Freundin hatte, das nicht mehr so zu fühlen und oder das Muster zu erkennen, ertappen und umschalten, aber eben auch nicht immer.
Klar.
Und auch dazu abzuwägen, ist das jetzt, wie ich vorhin schon sagte, ist es das innere Kind oder ist es zu, ja in Anführungsstrichen, zu Recht scheiße gerade, es fällt mir noch schwer.
Aber wenn du jetzt, ich sag mal, deine Hausaufgaben machst, die ich dir heute mitgegeben habe, wird dir das immer leichter
fallen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und im Zweifelsfall immer mal Feedback von jemand aus dem stehenden Dritten. Mhm. Aber jemand, der reflektiert ist.
Mhm.
Ja. Der muss schon ganz gut reflektiert sein. Sonst kann man das Pech haben, dass sich jemand assistiert und ihr steigert euch gemeinsam in irgendwas rein, was gar nicht stattgefunden hat.
Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Es gibt da auch jemanden. Und das hilft ja oft, auch so einen klaren Blick wiederzubekommen oder ihn zu wahren. Ne?
Genau.
Und auf jeden Fall. Ja, prima.
Gut, hast du das Gefühl, dass du damit weitergehen kannst oder nochmal ein paar wichtige Punkte für dich klargekriegt zu haben?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass vieles von dem ich durchaus schon vorher verstanden hatte. Den Aspekt, den du angesprochen hast mit der Verantwortung, dass du da nochmal so den Schwerpunkt draufgelegt hast. Das ist auf jeden Fall was, was ich schon, glaube ich, gespürt habe eine ganze Weile. Aber womit ich auf jeden Fall weitermachen kann, was mir sehr helfen wird. Und auch das, was du gerade letztlich an deinem eigenen Beispiel dargelegt hast von, wo endet die eigene Verantwortung und was ist, wenn ich mal was Doofes gesagt habe oder die andere Person ist verletzt, wie geht man dann damit um? Das war auch nochmal ganz plakativ und hilft mir auch.
Ja, und das Wichtigste ist, dass du nochmal tiefer in die Arbeit in dein Selbstbild rangehst. Ne?
Ja.
Denn solange du immer noch glaubst, du bist der Fehler, wird es schwer sein, was zu verändern.
Ich habe da mich schon ganz viel mit beschäftigt, also sowohl mit meinen Stärken, meinen Schwächen, als auch mit meinen Werten. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch schon bei einer 5 und nicht mehr bei einer 7. Das richtig zu fühlen,
genau,
das ist natürlich ein Prozess. Und ich glaube aber, dass ich eben nochmal hingucken werde und nochmal hingucken werde und die Tipps von dir hier auf jeden Fall umsetze.
Genau. Und wenn du immer merkst, es fühlt sich falsch an, immer wieder reingehen und was könnte es mir bringen, einfach dran festzuhalten.
Mhm. Ja.
Gut, dann vielen, vielen Dank für deine Offenheit und das Gespräch, mit dem, glaube ich, sich unheimlich viele da draußen identifizieren können. Richtig viel, glaube ich.
Ja, ich danke auch ganz herzlich für die Möglichkeit, hier heute sein zu können. Und ja, es freut mich oder würde mich freuen, wenn es anderen auch hilft.
Bestimmt.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich möchte ja noch kurz mal ein Feedback geben zu dem Gespräch vor, ich glaube, jetzt ist es schon 2 Wochen her, bei dir, Steffi. Und ja, also erstmal ging es mir danach richtig gut. Heißt, ich war irgendwie ganz beflügelt, als ich rausgegangen bin, gar nicht so geschafft, wie ich gedacht habe. Also im Vorhinein. Dann musste ich auch noch eine Weile nach Hause fahren und habe das alles mal so sacken lassen. Und dieses positive Grundgefühl ist aber die ganze Zeit dann auch geblieben. Und dann merkte ich schon, wie ich mich drauf freue oder gefreut habe, bis die Rohversion kommt. Einfach weil, ja, mit jedem Tag, der verstrichen ist, ich so ein bisschen auch vergessen habe, welche Details eigentlich besprochen worden sind. Und das in meinem Kopf so ein bisschen verblasste. Was ich aber schon direkt danach gemerkt habe, noch bevor ich dann auch die Rohversion nochmal angehört habe, war, dass die Punkte der Werte, also meiner persönlichen Werte, sowie die Aspekte meiner Stärken in meinem Kopf gearbeitet haben. Also ich bin gar nicht bei dir rausgegangen, Steffi, und habe direkt gedacht, so, jetzt Tacheles, jetzt musst du mit dem, was da besprochen worden ist, konkret arbeiten, sondern ich habe erstmal abgewartet, eben auch auf den Podcast, hatte auch noch ein bisschen was anderes zu lesen, wollte auch nicht direkt mit deinem Arbeitsbuch loslegen, sondern das eine, was ich gerade lese, auch erstmal zu Ende bringen. Und ich merkte aber schon im Verlauf der Tage danach, dass mich dieser Aspekt der Werte und der eigenen Stärken irgendwie nicht mehr losgelassen haben. Ja, und dann habe ich so immer wieder reflektiert, was sind denn meine 5 wichtigsten Werte, die mir auch als Maßstab dienen können bei Entscheidungen, die ich treffe, mein eigenes Verhalten zu, ja, in Anführungsstrichen bewerten, beurteilen oder vielleicht sagt man besser einordnen. Und das hat dann so ein paar Tage gedauert und dann konnte ich das ganz gut festzurren, so für mich, meine 5 persönlichsten, für mich persönlich wichtigsten Werte. Ich bin dann zu den Werten Mut, Dankbarkeit, Vertrauen, Zugewandtheit, Offenheit, Schrägstrich, Empathie. Das war so ein Bündel, das konnte ich nicht so richtig auseinanderklamüsern. Und als 5. Wert die Unvollkommenheit. Unvollkommenheit habe ich so, war ein bisschen schwierig. Ich wollte das Gegenteil von perfektionistisch gerne formulieren. Und so kamen dann diese 5 Werte zustande. Genau. Und als ich damit soweit durch war und mir sehr präsent das auch so täglich vor Augen geführt habe und mich da wiedergefunden habe, ging das in meinem Kopf weiter und ich habe überlegt, okay, du bei den persönlichen Stärken bist du so ein bisschen ins Straucheln gekommen, als die Steffi danach gefragt hat. Jetzt setze dich doch noch mal hin und versuchst das auch wirklich mal in Wörtern zu formulieren, was eigentlich die Stärken sind, damit das nicht so ein schwammiges Grundgefühl ist, ohne dass ich mich wirklich darauf, ja, für mich berufen kann, um eben auch mein Selbstbild zu verändern. Das habe ich dann auch gemacht, habe mich hingesetzt und überlegt und reflektiert, auch über ein paar Tage, und habe dann auch so 3, 4 Stärken formulieren können. Ich merke gerade, dass ich die noch nicht so abrufen kann wie die Werte. Ich habe die mir aufgeschrieben, aber die muss ich auf jeden Fall noch mal mehr verinnerlichen. Genau, das war so. Und dann der dritte Punkt, der, das hatte ich ja auch schon im Podcast gesagt, der nachgehallt hat, was ich ganz, ganz bereichernd fand, war der Aspekt der Verantwortung, den wir ja da besprochen haben. Wo fängt meine Verantwortung an? Wo hört sie aber auf? Und ja, dann in Kombination mit dem anderen Selbstbild. Also als ich bei dir, Steffi, im Podcast saß, war das noch so, fühlte sich das unheimlich positiv an. Aber ich hatte noch so ein bisschen Probleme im direkten Nachgang und währenddessen das so zu sortieren in meinem Kopf. Und dann kam ja irgendwann auch die Rohversion und die habe ich mir ja dann nochmal in Ruhe angehört. Und dann fielen so die einzelnen Bausteine an ihren Platz und ich konnte die auch ganz gut verknüpfen für mich. Was hat das positive Selbstbild mit wo hört die Verantwortung auf zu tun, beispielsweise bei dem, was ich tue, wenn ich dazu neige, ja, den Fehler bei mir zu suchen für mein Handeln oder so, zu schauen, okay, habe ich da meine Werte geachtet, bin ich denen treu geblieben, wenn ja, dann ist doch alles in Ordnung. Und auch das, was du zum Schluss selbst gesagt hast, dass wenn man fälschlicherweise, also versehentlich vielleicht jemand anderen verletzt, ohne es zu wissen oder zu merken, dass dann aber trotzdem auch der Gegenüber die Verantwortung hat, zu kommunizieren, wenn er sich verletzt gefühlt hat, damit man das auf welche Art auch immer dann auch lösen kann. Das war auch nochmal eine ganz interessante und für mich positive Perspektive. Genau, deswegen hat mir das sehr geholfen, was wir durchgesprochen haben. Und ich bin einfach unfassbar froh, dass es diese Aufnahme gibt, die ja dann auch irgendwann online erscheint und ich sozusagen ja auf Band festgehalten dieses Gespräch habe. Denn ich sag mal so, so ein klassisches Coaching-Gespräch, was man wo auch immer, mit wem auch immer führt, verfliegt ja dann irgendwie auch. Heißt, wie ich auch das letztlich ja bei dir wahrgenommen habe im Nachgang, ich habe dann viel vergessen oder man vergisst dann viel. Und so es besteht ja auch für mich die Möglichkeit, immer und immer wieder nochmal die ein oder andere Stelle anzuhören und mir vor Augen zu führen. Deswegen bin ich zwar noch ein bisschen aufgeregt, wenn er dann wirklich online geht. Einfach weil ja potenziell auch Menschen in meinem Umfeld den Podcast hören. Aber ein Wert ist ja Mut. Und weil ich dem ja auch ja, nicht gerecht werden möchte, aber weil das ja eben wichtig für mich ist, stand auch gar nicht zur Debatte, dass ich das nicht mache mit dem Podcast oder nicht möchte, dass er veröffentlicht wird. Genau, deswegen nochmal an dieser Stelle an dich, liebe Steffi, und an euer ganzes Team ganz, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit. Ich war auch im Nachhinein immer noch mega geflasht, dass das so geklappt hat, nachdem ich da am Greater Festival einfach die Steffi beziehungsweise die Kollegin angesprochen habe. Und es wird auf jeden Fall eine Situation oder eine Sache gewesen sein, die ich in krasser Erinnerung behalten werde. Habt einen schönen Tag.
Ja, das war ein unheimlich gutes Gespräch, fand ich, mit der Jessica, weil ich eben auch glaube, dass ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich mit dieser Thematik identifizieren können, dass man halt so unsicher ist seiner selbst und deswegen auch in Freundschaften sich ab und zu mal so selbst verliert, indem man wenig bei sich bleibt, sondern immer so guckt, wie muss ich mich jetzt verhalten, dass du auch noch morgen mein Freund oder meine Freundin bist. Und ich finde, die Jessica hat das unheimlich gut offengelegt, diese ganzen Prozesse innerlich, die da bei ihr eine Rolle spielen, also ihr Selbstbild, was sie denkt, was die anderen denken, was sie denkt, was sie tun muss oder was sie auch nicht tun muss. Und dann die ganzen Gefühle, die da reinkommen, vor denen sie sich eigentlich beschützen will. Also ich finde, dieses Themenfeld ist ganz, ganz breit aufgemacht worden. Und ich hoffe, dass Sie, aber auch ihr da draußen, den einen oder anderen richtig guten Tipp mit an die Hand bekommen habt oder das ein oder andere Aha-Erlebnis hattet, wie man aus diesen Schlaufen rauskommen kann. Ja, und das nächste Mal ist die Annette bei mir und Annette kommt mit einem sehr schweren Thema und zwar ist ihr Sohn vor ein paar Jahren tödlich verunglückt. Und sie ist bis heute natürlich noch furchtbar traurig, dass das passiert ist. Aber sprechen will sie mit mir über ihre Ängste, die sie seitdem massiv beherrschen. Und zwar Ängste, eine falsche Entscheidung zu treffen, weil sich nichts mehr richtig anfühlt in ihrem Leben. Und diesen Ängsten wollen wir auf den Grund gehen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle und dann bis zum nächsten Mal, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung Ann Groß.